Vorsicht! Der Genuss dieses Podcasts kann zu vermehrten Bibliotheksbesuchen führen.
Rainer Moritz. Mögen Sie Madame Bovary? Lieblingsfiguren der Weltliteratur. Oktopus 2025. Eine einzige Begegnung kann unser Leben verändern. Und das gilt auch für Begegnungen mit Figuren aus der Literatur. Manchmal kommen wir ihnen so nahe, dass sie uns vertrauter erscheinen als die Menschen in unserer Nachbar- oder Verwandtschaft. Wir finden uns in ihnen wieder, nehmen Anteil an ihren Schicksalen, reiben uns an ihnen und wollen sie nicht mehr missen. Sie bringen uns zum Nachdenken, zum Lachen oder zum Brodeln, nehmen uns mit in eine fremde Welt und erweitern unseren Horizont. Rainer Moritz lädt ein zu einem Spaziergang durch die Weltliteratur, begleitet von einer äußerst vielfältigen und höchst subjektiven Auswahl seiner Lieblingsfiguren. Von Dagobert Duck über Emma Bovary, Truba Dix, Emma Woodhouse und den kleinen Nick bis hin zu Emily Grimes. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Vorwort Kurz und Schmerzlos, heute mit Rainer Moritz und mein Name ist Boris Schön. Ja, Herr Moritz, schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch.
Ich würde Sie zuerst, wie alle unsere Gäste, bitten, sich kurz vorzustellen.
Bis Ende April hätte ich geantwortet, ich bin Leiter des Literaturhauses Hamburg. Das bin ich nicht mehr seit Ende April. Deswegen sage ich, ich bin Autor, Publizist, Literaturkritiker, Schlagerexperte, was nicht so viele Menschen aus der Literatur sind und gelegentlich auch übersetzen.
Sie arbeiten ja in wirklich sehr vielen Bereichen des Literaturbetriebs und ich stelle mir heute ein bisschen die Frage, da Sie ja auch als Literaturkritiker arbeiten, wie lange machen Sie das schon? Wie lange sind Sie schon in der Literatur? Wie lange schreiben Sie schon Rezensionen? Und
ich habe zum Glück alles in meinem PC gespeichert. Also das ist eine immense Datei. Ich habe begonnen als Student. Ja. Ich habe in Tübingen studiert, habe meine erste Rezension war 1983, ich erschrecke selbst, wenn ich es ausspreche, für die Stuttgarter Zeitung. Ein Blatt, für das ich heute immer noch gelegentlich schreibe. So hat es begonnen mit der Stuttgarter Zeitung. Dann sind andere Zeitungen dazugekommen. Es wechselt ja immer wieder manche Zeitungen. Der Rheinische Merkur, für den habe ich früher geschrieben, den gibt es schon lange nicht mehr. Und aktuell sind es neben Rundfunkanstalten, also Deutschlandfunk, Mitteldeutscher Rundfunk, vor allem eben die Neue Zürcher Zeitung, die Frankfurter Allgemeine ist jetzt dazu gekommen. Und für Österreich natürlich auch die Presse und die Furche.
1983 bin ich auf die Welt gekommen, also.
Ja, ich bin selber erschrocken. Ich habe wirklich alle Rezensionen abgespeichert. Und es sind sehr viele, habe ich dann gesehen, als ich die Seiten überschlagen habe.
Jetzt. War das immer eine bezahlte Tätigkeit oder haben Sie das auch teilweise einfach so gemacht oder wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein quasi Ihr Brotberuf zu einem gewissen Teil immer gewesen?
Meine Nebenbeschäftigung. Ich war, wie will ich sagen, nie mutig genug im Leben zu sagen, du willst dich jetzt als freier Publizist, das klingt ja immer so schön, freier Autor, es ist meistens nicht so schön, wie es klingt, mich durchaus sein. Es war immer eine nebenberufliche Tätigkeit. Ich war 15 Jahre im Verlagswesen gewesen, bei Reklam Leipzig, dann zuletzt noch Verlagsleiter bei Hoffmann und Campe in Hamburg, ehe ich ins Literaturhaus gewechselt bin 2005. Und ich habe aber immer neben allen Tätigkeiten, egal ob im Verlag oder dann im Literaturhaus, immer Literaturkritik geschrieben, habe Bücher veröffentlicht, einfach weil ich das wollte. Die Leute fragen mich manchmal, ja, warum machst du das denn? Ich sage immer, wenn man etwas will, dann tut man es. Und das Glück hatte ich immer, dass ich das gut verknüpfen konnte mit der hauptberuflichen Tätigkeit. Deswegen ist diese Literaturkritik, war zum Glück immer bezahlt. Ich sage im Scherz immer, das hat die Aufstockung des Weinkellers erleichtert. Sie wissen, bei einer Printrezension wird man nicht reich. Der Kritiker, der heute nur noch von der Literaturkritik lebt, ja, das gibt es kaum noch. Das war vor 20, 30 Jahren gab es solche Kritiker, auch die eine Rezension da 10-mal an Provinzzeitungen verkauft haben, den gleichen Text. Dann konnte man davon leben. Das geht heute, wenn Sie nicht Hörfunk und viele andere Dinge dazu machen, eigentlich nicht mehr.
Wie hat sich das generell verändert, diese ganze Literaturkritik? Ich denke mir, also mir jetzt kommt einfach vor, es gibt inzwischen wahnsinnig viel Laienkritik, die ja dazugekommen ist im Netz. Und ist auch, wie ist das, kann man sich das zeitlich vorstellen? Wie viel Zeit darf man sich überhaupt noch nehmen, damit das halbwegs finanziell funktioniert? Oder?
Ich musste mich da von den Kritiken nicht mein Leben, sonst hätte man anders agieren müssen. Nein, Sie wissen das ja selber, wenn man einen 800-Seiten-Roman rezensieren muss, dann darf man nicht umrechnen. Wenn man dann 350 Euro, wenn es hochkommt, für diese Rezension bekommt, da darf man gar kein Stundensalär ausrechnen. Ich habe das oft verknüpfen können. Ich mache viele Veranstaltungen mit Buchvorstellungen in Bibliotheken, in Buchhandlungen. Und dann sind die Bücher, die ich rezensiere, wenn ich sie denn gut finde, auch dabei. Also dann habe ich immer versucht, auch mich selber mehrfach auszuschlachten, um davon zu profitieren. Nein, wir wissen alle, dass es um die Printliteraturkritik völlig anders bestellt ist als noch vor 20, 30 Jahren. Der Einfluss ist massiv gesunken. Auch die Literaturkritik im Fernsehen hat eigentlich keine Bedeutung mehr. Man erinnert sich noch an das alte literarische Quartett. Da hatte, wenn man selber im Verlag war wie ich, dann war das immer ein wichtiges Datum, wenn man gehofft hat, das ist jetzt das Buch, das empfohlen wird. Und dann sind die Verkaufszahlen auch sofort in die Höhe geschnitten. Heute können Sie eine große Rezension im Spiegel haben oder in der Frankfurter Allgemeinen und Sie merken nichts im Verkauf. Also das hat sich völlig gewandelt. Sie haben es gesagt, das ist im Internet, auf andere Foren hat sich das verlagert. Das hat nur, deswegen bin ich sozusagen auch immer, wenn ich gefragt werde, ein vehementer Verteidiger der Literatur. Wir brauchen diese Form der Auseinandersetzung mit Literatur. Wenn ich nur noch nach Internetrezensionen gehe, Daumen hoch, Daumen runter, ich habe geweint, als höchstes Kriterium der kritischen Auseinandersetzung. Das darf es ja und soll es geben, Empfehlungen. Da haben sich ja ganze Netzwerke, Communities zusammengetan. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber man muss schon schauen, was Literaturkritik eigentlich ist. Und das ist eben schon der Versuch, mit Argumenten die Spreu vom Weizen zu trennen. Und ich merke das immer, die Leute sind dafür eigentlich auch dankbar. Wenn nur noch gelobhudelt wird, dann hat letztlich niemand was davon. Aber der Einfluss ist natürlich gesunken. Sie wissen, dass auch die Zeitungen ist immer schwerer. Die Taz in Deutschland gibt es jetzt nur noch in einer Wochenausgabe, nicht mehr als tägliche Zeiten. Das wird anderen Organen wahrscheinlich auch so gehen. Also da darf man sich keine Illusionen machen.
Kommt dir denn auch vor, dass da irgendwie eine Linie zwischen Generationen verläuft? Oder kann man, oder haben Sie da nicht so das Gefühl? Also
natürlich sind es eher ältere Literaturkritikerinnen und Kritiker, die versuchen, die Fahne hochzuhalten. Das finde ich auch wichtig. Es gibt zum Glück da sehr vehemente Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Daniela Schriegel aus Österreich, sozusagen nach Sigrid Löffler. Sie hat quasi den Platz von Sigrid Löffler in gewisser Weise eingenommen. Ist auch eine Person, die ich sehr schätze, weil sie eben darauf pocht, dass es literaturkritische Argumente gibt. Aber natürlich ist unter den Jüngeren, ist es oft leichter, sich im Internet zu tummeln, sich auszutauschen. Wie gesagt, das soll es geben, aber man darf es nicht mit Literaturkritik verwechseln. Das passiert manchmal, dass das so getan wird, als sei das auch Literaturkritik, das ist Literaturempfehlungen und das ist in Ordnung. Aber da geht der Riss, da würde ich Ihnen zustimmen, ein bisschen durch die Generationen. Aber es gibt auch, wenn Sie die Printmedien anschauen, immer wieder neue Kritikerinnen und Kritiker, die auch versuchen, diese Maßstäbe hochzuhalten.
Jetzt gab es ja von Marcel Reich-Ranicki, glaube ich, das Buch damals Alles Verrisse, Lauter Verrisse. Darf ich Sie fragen, wie ist es, wenn Sie manchmal, ich weiß nicht, ob Sie es schon getan haben, so einen richtigen Verriss schreiben? Ist das?
Ich würde sagen, ich habe nicht durchgezählt. Ja, es gibt ja auch die gemischte Rezension, wo man selber als unsicher ist, wo man Schwächen des Buches erkennt, aber auch Stärken erkennt. Natürlich gehört es zum, das ist die Aufgabe der Literaturkritik. Wer bei allen beliebt sein möchte, der sollte keine Literaturkritiken schreiben. Das ist ganz klar. Nein, wenn man sich auf die Fahne geschrieben hat, ich will auch zwischen gut und weniger gut unterscheiden, dann muss ich das auf meinem Text formulieren. Nein, ich habe sehr wüste Verrisse in meinem Leben geschrieben. Ich würde sie nie als Buch sammeln, das ist vorbei, die Zeit, weil nichts, wie das gemacht hat. Nein, aber ich lobe sehr, sehr gerne, auch euphorisch. Es gibt in jeder Saison, würde ich sagen, ein Buch, mit dem ich auch bei meinen anderen Veranstaltungen dann werbe, weil ich, wenn ich ein Buch gut finde, dann will ich es auch in die Welt tragen letztlich. Aber der Verriss gehört dazu. Es ist sogar manchmal leichter, einen Verriss zu schreiben, weil da hat man mehr Möglichkeiten, stilistische Art. Wenn Sie loben, dann haben Sie oft immer nur die gleichen Adjektive. Ich habe zum Kollegen Dennis Scheck, den ich ganz gut kenne, gesagt, Dennis, du darfst nicht fünfmal im Halbjahr von einem Meisterwerk sprechen. Das muss weniger werden. Man versucht natürlich zu loben und brillant, virtuos, meisterlich. Diese Adjektive gehen dann irgendwann aus. Beim Verriss kann man sozusagen mehr jonglieren, da kann man oft originellere Dinge einsetzen. Wie gesagt, ich versuche immer auch einen Verriss zu begründen. Es gibt auch hämische Literaturkritiker, gab es in der Vergangenheit, welche, wo man gemerkt hat, da ist die eigene Bedeutung wichtiger als das Buch. Das versuche ich zu verhindern, aber der Verriss gehört dazu.
Jetzt sind Sie ja heute Abend in der Stadtbibliothek mit Ihrem neuesten Buch, glaube ich, oder? Mögen Sie Madame Bovary, das ist ja eine Art kleinen Spaziergang durch Ihnen sympathische Figuren, würde ich sagen, der Weltliteratur. Das heißt, ist das auch in Ihrer Tätigkeit als Literaturkritiker so gewesen, dass Sie immer wieder dann diese Lesetätigkeit genutzt haben, um Elemente zu entnehmen oder auch für Ihre, Sie haben ja sehr viele Bücher selber geschrieben, sozusagen das, was Sie vorher so erwähnt haben, dass man es noch nebenbei zusätzlich nutzen kann?
Das war immer ein Nebeneffekt. Wenn man so viel liest, wie ich es tue, ich habe das eigentlich immer getan und selber dann produktiv mit diesen Gelesenen umgehen will. Das markanteste Beispiel war vielleicht, wie lange ist das her, 10 Jahre, da habe ich ein Buch veröffentlicht, das wirklich aus der Literaturkritik entsprang, weil mir fiel irgendwann auf, moderne Romane haben ja fast alle 6 Szenen und dann fiel mir auf, gerade durch die Tätigkeit als Kritiker, dass selbst die tollsten Autorinnen und Autoren an dieser Stelle versagten. Das ist dann, sie wollen originell sein, sie wollen eben nicht in die Pornografie abrutschen, dann wird es aber unfreiwillig komisch oft und daraus habe ich dann ein Buch gemacht, das war diesem Effekt, das hieß Matratzendesaster, Literatur in 6, wo ich sozusagen die schlechtesten Stellen aufgelistet habe, in Verbindung miteinander gebracht habe. Das war ein direktes Produkt. Und bei Mögen Sie Madame Bovary ist es natürlich auch ein ähnlicher Aspekt. Das Begleiten einer Figuren, wenn ich bei Veranstaltungen mit Leserinnen und Lesern spreche, dann merke ich immer, ja, die Leute reiben sich an Figuren. Das müssen nicht unbedingt Figuren sein, mit denen man sich identifiziert. Das kann auch sehr schön sein, aber so ist es ja nicht. Wir haben oft Figuren, die uns nicht aus dem Kopf gehen, die gemischt sind. Früher sagte man gemischte Charaktere im Theater. Und nein, das sind Figuren, an denen man sich reibt, die Dinge tun, die man eigentlich nicht für richtig hat, die einem aber trotzdem sympathisch sind. Madame Bovary, die Titelfigur, ist vielleicht das markanteste Beispiel. Eigentlich auf den ersten Blick eine Frau, die ihren Mann betrügt, die Liebhaber hat, die das Geld veruntreut und sich am Schluss umbringt. Das ist auf dem Blatt Papier gesehen jetzt nicht der sympathischste Lebenslauf, aber dann ist es doch eine Frau, wenn man sich näher mit ihr beschäftigt, wo man sagt, ja, aber sie hat mehr aus ihrem Leben gewollt, sie hatte einen Antrieb, sie war Feuer und Flamme und nicht umsonst hat Flaubert sie als Heldin genommen.
Sie sind ja aktiv, wie Sie vorher schon erwähnt haben, in ganz vielen Disziplinen des Literaturbetriebs. Eine Frage, die sich jetzt auch schon länger durch diesen Podcast zieht, ist immer die, wo sehen Sie die Risiken oder die Potenziale der künstlichen Intelligenz? Jetzt natürlich, dass die künstliche Intelligenz ein Buch schreibt und anschließend es dann rezensiert, ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber möglich. Ich weiß nicht, wie sehen Sie das?
Ja, einen interessanten Fall erst letzte Woche. Da habe ich für eine Zeitung, für die ich regelmäßig schreibe, die machen einen Jahresrückblick auf markante Bücher des Jahres, die alle rezensiert worden sind im Blatt. Und diese Zusammenfassung hat die künstliche Intelligenz gemacht. Ich habe dann meinen Text zum Gegenlesen bekommen. Das war ein interessantes Phänomen, weil die kritischeren Partien sind eher weggefallen aus der Rezension. Der zuständige Redakteur hat auch damit zurückgeschrieben, als ich ihm sagte, was ihr alles für Sachen macht neuerdings. Er hat nur resigniert zurückgeschrieben, dass ich das noch erleben muss. Also ich glaube, da wird es in solchen Gebrauchstexten, spielt es ja jetzt schon eine markante Rolle, da muss man sich nichts vormachen, da kann man sich auch die Welt nicht schönreden. Bestimmte Romane aus den New Adult, New Romances, diese neue, so erfolgreiche Kategorie, da weiß man es, dass die mit künstlicher Intelligenz geschrieben sind. Für die Übersetzer ist das oft ein großes Problem, weil die Verlage bei einfachen Texten, war vor einem Dreivierteljahr ein Fall, der durch die Presse ging, als eine Übersetzerin keinen Übersetzervertrag mehr bekam und auch einen Redaktionsvertrag, weil die rohe Übersetzung wurde von der KI gemacht und sie sollte bloß noch revidieren. Mhm. Also das ist auch finanziell ein kritischer Faktor. Ich habe, nun kann man sagen, das behauptet jeder, der mit Literatur zu tun hat, dass das kreative Potenzial sicherlich nicht so schnell von KI erschöpft. Wenn man selber, ich mache das gelegentlich immer wieder, probiere was aus, lasse mir Antworten von ChatGPT geben. Und da merkt man schon, dass es zusammengetragen ist. Natürlich, die werden immer besser, da soll man sich nichts vormachen. Aber noch bin ich optimistisch, dass der eigentliche künstlerische, kreative Akt so schnell nicht ersetzt wird.
Ich denke mir immer, vielleicht ist es auch einfach noch wichtig, dass man eine Person hat, die man sich ansehen kann, um damit dann den Inhalt zu verbinden. Das ist
ja,
so.
Wir profitieren ja Literatur. Also ich habe 20 Jahre in Hamburg gearbeitet, kenne auch die Kolleginnen und Kollegen der anderen Häuser. Und ich weiß noch genau, vor 10, 15 Jahren hat der Kulturwissenschaftler Stefan Poromka, da hatte ich eine Auseinandersetzung mit ihm, weil er hat behauptet, die Zeit der Lesung, das sei verpasst. Das sei Aura, okay. Das sei Kirche, Literaturkirche. Es müssen Events geben, Diskussionsrunden, nur noch, das werde absterben. Und diese Behauptung hat sich nicht bewahrheitet. Im Gegenteil, man hat festgestellt, dass gerade das Publikum es liebt, einem Autor nahe zu sein. Manche Literaturhäuser sind ja auch sehr enge Räumlichkeiten, wo man zwei Meter entfernt sitzt von der Bühne. Die wollen auch den Autor hören, wie er spricht über sein Werk. Deswegen gibt es ja immer dann moderierte Lesungen in der Regel. Also ich habe das Gefühl, das Bedürfnis eher wächst, auch sozusagen einen anderen Zugang zum Text zu bekommen und dem Autor, der Autorin wirklich ganz nah zu sein und dann auch den Roman vielleicht besser zu verstehen.
Ja, vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr spannend. Ich würde Sie am Schluss noch bitten, nachdem Sie ja vorher schon gesagt haben, nicht so viele Meisterwerke soll Dennis Jack im Jahr sehen, aber würden Sie unseren Zuhörerinnen noch einen Lesetipp auf den Weg geben?
Ja, ich gebe einen sommerlichen Lesetipp. Wir haben jetzt Winter, es ist kalt, wir warten dann auf die wärmeren Tage. Vor zwei, drei Jahren ist im Unionsverlag in Zürich ein Roman erschienen, eines 75 gestorbenen Engländers, der vor allem als Theaterautor, als Drehbuchautor in Hollywood erfolgreich war, hat in den 30er Jahren zwei Romane geschrieben und einer ist eben in der Übersetzung von Karl-Heinz Ott, erschien zwei Wochen am Meer. Der Autor heißt R.C.R.C., hat sich mal abgekürzt, Sheriff, wie der Sheriff, bloß mit Doppel-R. Und das ist ein Roman, zwei Wochen am Meer, der beschreibt nichts anderes, dass eine englische Familie, eine fünfköpfige Familie, fährt jedes Jahr südlich von London ans Meer, jedes Jahr in die gleiche Pension. Die Pension wird immer schlechter, aber man sieht alle Mängel. Und der Roman beschreibt diesen Urlaub mit einem ungeheuer warmen, menschlichen Blick darauf. Es dauert schon, weil der Vater ein bisschen ein Erbsenzähler ist, den Urlaub plant bis in jedes Detail hinein. Es dauert schon 100 Seiten, bis die Familie am Urlaubsort ankommt. Also bis endlich alle Koffer so sind, dass sie am rechten Ort ankommt. Nein, das ist ein tröstlicher Roman und ein Roman, der ist jetzt nicht Weltliteratur im engeren Sinne, aber es ist ein Roman, der sofort zeigt, dass dieser Autor für jedes kleine menschliche Detail einen Blick hat und dadurch einen, ich finde, wunderbaren Roman geschrieben. Also wer jetzt im Winter, wem es zu kalt ist, der lese R.C. Sheriff, zwei Wochen am Meer.
Ja, vielen herzlichen Dank. Das klingt sehr gut. Danke Ihnen.
Dankeschön.
Das Vorwort ist eine Produktion der Stadtbibliothek Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.